Vielleicht kennen Sie das. Sie wollen in den Sommerurlaub fahren. Nordfrankreich soll es sein. Ob Sie in der Normandie bleiben oder weiter in die Bretagne reisen, da sind Sie sich noch nicht sicher. Da können Sie sich einfach nicht entscheiden. Was tun Sie? Na klar, Sie fragen ChatGPT oder Google Copilot. In wenigen Sekunden erstellt Ihnen diese KI dann einen individuellen Reiseführer. Viele Menschen nutzen mittlerweile künstliche Intelligenz, kurz KI, um ihren Urlaub zu planen, neue Kochrezepte zu finden oder ganz einfach ihren Alltag zu organisieren. Aber auch in der Forschung spielt KI eine immer größere Rolle. In der Pharmabranche wird KI zur Entwicklung neuer Wirkstoffe eingesetzt.
Also es gibt von Mensch zu Mensch Unterschiede, die alle einen Einfluss darauf haben, ob ein Medikament nun wirklich wirksam werden kann oder nicht, die aber furchtbar mühsam rauszupuzzeln sind. Da könnte KI, glaube ich, in der Zukunft Großes leisten.
Microscope. Pharma Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Microscope. Mein Name ist Philipp Eins. In den kommenden beiden Episoden beschäftigen wir uns hier mit dem Schwerpunkt KI in der Pharmabranche. So als kleines Special sozusagen. Ja, und wir haben diesmal zwei weitere Co-Hosts bei uns. Zum einen zugeschaltet Dr. Daniel Kuhn. Er ist Direktor der Abteilung Künstliche Intelligenz und neue Technologien beim Unternehmensbereich Healthcare von Merck. Daneben unterhält er einen gelegentlichen Lehrauftrag zum Thema computergestütztes Wirkstoffdesign an der Technischen Hochschule Mittelhessen. Er gibt uns heute ganz konkrete Einblicke in Anwendungsfelder für KI. Herzlich willkommen, Herr Kuhn.
Ja, vielen Dank und danke für die Einladung.
Und wie gewohnt hier mir gegenüber im Studio Dr. Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Er hat den Überblick über die Branche, auch was den Einsatz von KI betrifft. Hallo, Herr Hömke.
Ja, schönen guten Tag.
Ich habe es gerade skizziert, Reiseplanung, das kann die KI, Bilder malen kann sie auch. Herr Hömke, wie nutzen Sie denn KI-Tools privat für sich?
Also ChatGPT hat auch bei mir Einzug gehalten. Da ich ein Texter bin, der immer alles sehr genau will, staune ich immer, wie kreativ ChatGPT ist und sage dann, das ist ein schöner Text, aber ich hätte ihn anders geschrieben. Aber natürlich, klar, das wird eingesetzt und wir nutzen die KI auch immer mal wieder, um uns Bilder generieren zu lassen. Gerade dann, wenn man ein Thema hat, zu dem es eigentlich man nicht weiß, ob es ein plakatives Foto gibt, man eher was Assoziatives haben möchte. Und dann ist es doch eigentlich erstaunlich, was KI da liefert.
Ja, viele Menschen, habe ich so den Eindruck, werden geradezu KünstlerInnen, wenn sie die KI zur Verfügung haben, zeichnen große Bilder. Herr Kuhn, wie ist es bei Ihnen? Schon mal Bilder gemalt?
Ja, war ich auch sehr erstaunt. Also gerade wenn man vielleicht selber künstlerisch nicht so begabt ist, kann man doch mit KI, mit DALL-E oder mit Firefly ziemlich gute Bilder kreieren und habe ich auch schon im Privaten mehrfach eingesetzt. Mhm.
Herr Kuhn, Sie sind ja nur wirklich viele Jahre schon in dem Geschäft. Also computergestützte Arzneimittelforschung habe ich gesehen bei Ihnen im Lebenslauf, beschäftigen sich wirklich schon lange mit. Sind Sie überrascht, dass das plötzlich so eine große Rolle spielt oder haben Sie das kommen sehen?
Also das ist also richtig. Ich habe also ungefähr angefangen in dem Bereich zu arbeiten vor 16 Jahren und am Anfang haben wir viele Sachen gemacht, die man eher so als Machine Learning bezeichnen würde. Ich habe also einen gewissen Datensatz mit Daten, zum Beispiel Löslichkeiten von chemischen Verbindungen und haben dann versucht, ein Modell zu bauen über Machine Learning, Statistik, das vorhersagt, wie löslich eine neue Verbindung ist. Und es gab eigentlich zwei Dinge, die so ein bisschen limitierend waren damals. Das eine waren die Daten, die wir zur Verfügung hatten und zum anderen aber auch die Algorithmen, die man auf die Daten losgelassen hat. Das hat sich ja sehr stark geändert, so ab 2016, also als dann gerade auch KI aufkam, auch im Bereich von Bilderkennung. Und das ist aus meiner Sicht auch schon erstaunlich, also was heute möglich ist und was wir heute über Vorhersage und generative KI und Machine Learning in unsere Forschungsprozesse einbauen. Mhm.
Bevor wir da tiefer einsteigen, schauen wir uns doch mal an, was genau die KI so kann in der Pharmabranche. Ich habe nur Folgendes gemacht. Ich habe diese Frage einfach mal der KI gestellt, nämlich Google Copilot. Und hier ist die Antwort von unserer synthetisch erzeugten Sprecherin. Ich spiele sie mal kurz ein als Überblick.
Künstliche Intelligenz spielt eine entscheidende Rolle bei der Medikamentenentwicklung in der Pharmabranche. Hier sind einige Aspekte, die beleuchtet werden. Screening von Wirkstoffkandidaten. KI hilft Forschern, potenzielle Wirkstoffkandidaten effizienter zu screenen. Durch computergestütztes virtuelles Screening werden große Moleküldatenbanken nach vielversprechenden Wirkstoffen durchsucht. Identifikation neuer Wirkstoffziele. KI kann dazu beitragen, neue Zielstrukturen für Medikamente zu identifizieren. Dies ermöglicht die Entwicklung innovativer Therapieansätze. Entwicklung wirksamerer Medikamentenmoleküle. KI-Algorithmen können die optimale Zusammensetzung von Medikamenten berechnen, ihre Stabilität verbessern und die Produktion skalieren. Personalisierte Medizin. Durch KI können passgenaue Wirkstoffe im Sinne der personalisierten Medizin identifiziert und weiterentwickelt werden. Insgesamt beschleunigt KI den Entwicklungsprozess und trägt dazu bei, effektivere Medikamente zu finden.
Soweit die Einschätzung der KI, Herr Hömke. Wie kann eine künstliche Intelligenz die Zusammensetzung von Wirkstoffen besser ermitteln als ein Mensch?
Also die KI oder die KIs, um die es da geht, sind ja jetzt nicht einfach Allwetter-KIs wie ChatGPT oder so, sondern da werden KIs eingesetzt, die speziell für diesen Zweck aufgebaut wurden. Und das ist das ganz Wesentliche, die können das natürlich nicht einfach so, sondern die müssen trainiert werden. Und da geht eben wirklich das Wissen von Jahrzehnten ein, was alles als Wirkstoff schon mal getaugt hat, welche Eigenschaften hatte und so weiter. Und erst eine so trainierte KI kann dann eben auch benutzt werden, um für neue Aufgaben neue Wirkstoffstrukturen vorzuschlagen, die möglicherweise das leisten, was man sich davon erhofft.
Jetzt sprechen wir ja auch über Wirkstoffentwicklung auf molekularer Ebene heute. Vielleicht müssen wir da erstmal einen Schritt zurückgehen. Wie genau wirken denn Medikamente so ganz generell, so auf molekularer Ebene, gegen Krankheiten im Körper? Was passiert da eigentlich?
Also das ist genau der Punkt. Das ist ein Geschehen auf molekularer Ebene. Das heißt, auch wenn man ein neues Medikament entwickeln will, dann muss man überhaupt erst mal verstanden haben, was geschieht da eigentlich im Körper, und zwar eben auf der Ebene der Moleküle. Also fehlt bei dieser Krankheit irgendein Stoff, irgendein Enzym meinetwegen, das eine bestimmte Aufgabe erfüllen müsste, und weil es fehlt, kann die nicht geleistet werden. Oder umgekehrt, ist vielleicht im Körper irgendein Stoff zu viel oder zu aktiv oder der richtige Stoff an der falschen Stelle. Sowas muss man überhaupt erstmal wissen, damit man eine Idee bekommt, wo könnte denn ein Medikament sinnvoll in dieses Krankheitsgeschehen eingreifen. So. Und wenn man so eine Stelle gefunden hat, dass es also dann ein bestimmtes Molekül, um das es geht, das man meinetwegen blockieren möchte, damit es eben aufhört, das zu tun oder im Übermaß zu tun, was diese Krankheit da befördert, dann nennt man das eine Zielstruktur oder auch Target. Und das ist sozusagen der Anfangspunkt dann für eine Arzneimittelentwicklung. Denn dann ist die Aufgabe die, finde oder erfinde eben einen Stoff, einen Wirkstoff, der genau das kann, der genau diese Aufgabe erfüllen kann, dieses körpereigene Molekül zu bremsen oder zu blockieren meinetwegen, und das möglichst so, dass er das nicht auch noch mit zig anderen Molekülen im Körper auch tut, die er eigentlich in Ruhe lassen soll, denn das wären dann alles Nebenwirkungen.
Das heißt, man muss im Prinzip ja sozusagen Moleküle programmieren, die wiederum eine Aufgabe erfüllen, nämlich im Körper diese Targets, diese Krankheiten sozusagen auszuschalten auf molekularer Ebene.
Richtig. Und natürlich sind an einer Krankheit nicht nur genau ein Molekül beteiligt. Insofern ist auch eine der Aufgaben ziemlich am Anfang zu sagen, okay, ich habe jetzt einigermaßen verstanden, was bei dieser Krankheit geschieht und ich habe, keine Ahnung, 10, 20, 30 verschiedene Moleküle im Blick, die da alle irgendwie ineinander greifen in ihrer Arbeit. Aber welches davon ist denn eins, wo ich wirklich die Sache beeinflussen kann? Es gibt sicherlich einige, da könnte ich versuchen, die zu bremsen, ihre Aktivität. Das würde aber den Krankheitsprozess insgesamt nicht nennenswert verändern. So, und es gibt vielleicht welche, wo ich sagen kann, wenn ich das stoppe, dann kann ich wirklich diesen Prozess sehr wirksam aufhalten.
Und das sind ja alles Aufgaben, die ForscherInnen weltweit jetzt schon erfüllen. Ne? Also die sind auf der Suche
genau,
nach Wirkstoffen.
Das ist seit Jahrzehnten eigentlich immer die erste Aufgabe gewesen.
Wo kommt jetzt die KI ins Spiel?
Die KI kommt insofern ins Spiel, als man eben mit KI-Hilfe sich sozusagen dieses ganze Bild nochmal anschauen kann von den Stoffen, von denen man grundsätzlich weiß, also den im Körper, dass sie eine Rolle bei dieser Krankheit spielen und sich diesen sozusagen dieses Ineinandergreifen, diese Kette von Ereignissen dann nochmal durchleuchten lassen kann. Und die KI kann dann eben Vorschläge machen, welche Moleküle wahrscheinlich für einen Eingriff relevanter sind als andere. So, das musste man bisher eben aus Krafterfahrung machen oder ein Stück weit auch raten oder so oder mit vielen einzelnen biochemischen Versuchen durcharbeiten. Und da gibt es aber jetzt eben auch KIs, die Vorhersagen machen können, was wohl relevanter ist als was anderes.
Herr Kuhn, und Sie haben ja bei Merck nun ganz konkrete Erfahrungen mit solchen Anwendungen. Welche Erfahrungen haben Sie schon gemacht mit KI-gestützten Entwicklungen von Wirkstoffen?
Ja, ich hatte jetzt eben gedacht, als Sie die KI gefragt hatten, wie sie sich die Arzneistoffforschung, Wirkstoffentwicklung vorstellt, fand ich, war es vielleicht ein bisschen optimistisch, ne, von den Anwendungsfällen, die es gibt. Also eine Sache ist bei uns jetzt eigentlich ziemlich klar, dass wir in allen Bereichen jetzt von Forschung, Entwicklung, KI einsetzen. Und das ist doch etwas, was wir immer weitermachen werden, was auch nicht jetzt irgendwie wieder das Rad zurückgedreht wird. Und KI ist ein großer Helfer, wenn es darum geht, Daten zu analysieren und auch die nächsten Versuche oder auch die nächsten Verbindungen zu planen. Der Hömke hat es ja eben schon erwähnt, dass wir oft auf der Suche sind nach einem Target, nach einem Zielprotein, was bei einer gewissen Krankheit eine Rolle spielt. Da kann KI schon helfen, dass ihr ganz verschiedene Daten aus der Literatur, Gensequenzdaten auswertet, um herauszufinden, was ist ein gutes Target, ein gutes Zielprotein, das wir adressieren wollen. Kann man auch gesundes Gewebe vom kranken Gewebe vergleichen und schauen, wo sind da die Unterschiede. Ich arbeite aber bei Merck Healthcare in der präklinischen Forschung und unsere Oberabteilung heißt Medizinalchemie und Drug Design. Also wir kreieren die Moleküle, wir designen die Moleküle und machen auch die Moleküle, also, mit denen wir dann diese Zielproteine adressieren. Und gerade auch in diesem Schritt haben wir mehrere Einsatzfelder von KI. Also ich will jetzt mal einen erwähnen.
Haben Sie ein Beispiel? Ja, gerne.
Mhm. Genau, also ein bisschen konkret zu machen. Wenn jetzt zum Beispiel unsere Target-Validierung gezeigt hat, dass ein Enzym bei einem gewissen Krebserkrankung eine Rolle spielt, also da ist es meistens immer ziemlich aktiv. Das ist dann ungefähr so, dass das eigentlich wie immer angeschaltet ist, wie wenn jetzt irgendwie im Garten der Wasserhahn voll aufgedreht ist, ne, da läuft ganz viel Wasser raus, also die Krebszelle wächst, bekommt Wachstumssignale. Was wir dann versuchen, ist, dass wir das irgendwie wieder abdrehen können, dass das dann nicht mehr aktiv ist. Und das machen wir oft, indem wir ein kleines Molekül zum Beispiel finden, was dieses Protein hemmt und es kann dann seine Funktion nicht mehr ausführen. Und um das zu machen, starten wir auch oft, um Startpunkte zu finden, um zu schauen, was könnte denn ein Molekül sein, was an dieses Protein ranpasst, dass wir da ein Hochdurchsatz-Screening machen. Das ist also, wir haben dann das Protein im Reagenzglas sozusagen und wir können dann eine Million Verbindungen testen und dann schauen, welche Verbindungen zeigen dann Aktivität.
Mhm. Also das heißt, diese Million Verbindungen, das könnte jetzt, Forschende könnten sowas ja gar nicht leisten, das zu testen. Die KI kann das aber sozusagen automatisiert, habe ich das richtig verstanden?
Genau, es gibt eigentlich zwei Sachen. Es gibt die eine Sache, dass wir das also komplett im Computer machen. Das nennen wir Virtual Screening, weil wir also nicht in echt screenen, sondern im virtuellen Raum. Also ein berühmtes Beispiel, was wir da oft verwenden, ist ja so dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip, das Protein, was da jetzt in dem Krankheitsgeschehen eine Rolle spielt. Das ist quasi das Schloss. Und wir suchen jetzt einen Schlüssel, der da reinpasst. Und das kennt man ja auch von zu Hause, wenn ihr Haustürschlüssel passt ja nicht an jede Haustür. Und genauso,
zum Glück.
Genau, zum Glück. Ja. Und genauso auch zum Glück passt nicht jedes kleine Molekül, was wir irgendwie einnehmen würden, an jedes Protein im Körper. Wir müssen dann schon sehr passgenau den Schlüssel designen. Und das kann man also entweder machen, dass wir das mit dem virtuellen Screening machen. Wir lassen dann eine KI quasi im virtuellen Raum Millionen von Verbindungen testen, ob das da reinpasst, und können dann sagen, also wir haben jetzt uns Millionen Verbindungen angeguckt und der Computer denkt jetzt, dass in diesen 500 zum Beispiel sind jetzt Kandidaten enthalten, die gut passen könnten. Die kann man dann testen, also im Labor dann. Das ist eine Sache. Und der zweite große Einsatz ist auch in der Datenverarbeitung. Wir testen natürlich auch noch viele Verbindungen experimentell, generieren da sehr viele Daten. Und dann benutzen wir Machine Learning KI, um diese Daten auszuwerten, Muster zu erkennen, strukturelle Motive zu erkennen, die jetzt für die Aktivität wichtig sind.
Und Sie haben ja bei Merck auch genau für Anwendungsfälle, von denen Sie gesprochen haben, zwei KI-gestützte Plattformen entwickelt, Edison und Cynthia. Was können die genau? Was ist deren Geheimnis?
Ja, das ist eigentlich sehr interessant. Die Edison-Software ist auch in unserer Gruppe entstanden. Vielleicht hat man bei dem Arzneistoff ein Problem mit der Löslichkeit. Dann versucht man, die Löslichkeit zu verbessern im Designteam zusammen mit Medizinalchemikern. Und wie gut wird ein Arzneistoff im Magen aufgenommen? Und wir hatten dann überlegt, zusammen mit unseren Kollegen von Life Science, dass wir das in eine Software packen, die allen zugänglich ist. Und da haben wir das Produkt entwickelt, Edison. Und das basiert jetzt also auf unserem Know-how, was wir in Healthcare über die Jahre generiert haben, und enthält auch diese Modelle. Also wir haben da ein Löslichkeitsmodell, das wir auch selber in unserer aktiven Forschung benutzen, in das Produkt integriert. Und jetzt kann wenn jemand zum Beispiel Moleküle designt und die Software lizenziert hat, kann er auch Vorhersagen bekommen, wie löslich die Verbindung ist und wie er sie optimieren kann.
Interessant ist natürlich erstmal, dass es das Spektrum erweitert, ne? Also was Medikamentenforschung betrifft, Wirkstoffforschung, aber eben auch solche Projektionen ermöglicht, ne? Also wie ein Wirkstoff sich verhalten wird. Herr Hömke, bei was für Medikamentenprojekten wird dann KI mittlerweile ganz konkret eingesetzt?
Also mittlerweile eigentlich in der vollen Breite, das kann man wirklich sagen. Also wir haben ja jetzt gerade Beispiele gehört aus dem Bereich eben chemisch-synthetischer Wirkstoffe, das, was man so typischerweise eben in Tabletten hat oder so. Aber es wird auch eingesetzt in der Entwicklung von Antikörpermedikamenten, die es ja für ganz viele Anwendungen gibt, von Krebs über immunologische Störungen, also meinetwegen Autoimmunkrankheiten, aber auch vieles andere ist auch bei SARS-CoV-2, also das Coronavirus, entwickelt worden, solche Sachen. Es wird auch im Impfstoffbereich beispielsweise eingesetzt. Wenn man allerdings Veröffentlichungen zählt in der Fachliteratur, hat man den Eindruck, das Top-Gebiet ist im Moment weiterhin die chemisch-synthetischen Wirkstoffe und die Medikamente dazu. Und dann eben Antikörper in wachsendem Maße, aber noch viel weniger, und ähnlich auch bei den Impfstoffen.
Mhm. Gibt es denn so bestimmte Krankheitsgebiete, bei denen Sie sagen würden, ja, da ist so eine KI-gestützte Wirkstoffentwicklung, weiß ich nicht, wichtig oder einfach fortgeschritten?
Also in der Pharmaindustrie sind mit Abstand die meisten Projekte irgendwie auf Krebs bezogen. Dementsprechend sieht man auch viele Veröffentlichungen zu KI in dem Bereich. Aber eben auch in den anderen Entzündungskrankheiten ist ja auch ein weiteres großes Gebiet, also vor allen Dingen Autoimmun. So, und es zieht sich durch. Was auffällig ist, ist, dass es in den letzten Jahren bemerkenswert viele Veröffentlichungen gab zu KI-Anwendungen im Zusammenhang mit Covid-19. Mhm. Und das zeigt eben auch, dass man da den Eindruck hatte, wir müssen unglaublich schnell sein. So. Und das ist eben eine Sache, die KI schon an vielen Stellen gezeigt hat. Wenn man sie einsetzen kann, dann kann sie sehr schnell arbeiten. Das heißt eben, da war die Bereitschaft groß, einfach mal wirklich ganz intensiv in KI-Anwendungen zu investieren, darauf zu setzen, dass man damit vorankommt. Und tatsächlich hat auch bei mehreren Antikörpern, die man entwickelt hat, um sie therapeutisch einzusetzen, um eben eine akute Covid-19-Krankheit in Schach zu halten, da wurde KI eben eingesetzt.
KI wurde schnell eingesetzt, Sie haben es gerade skizziert, aber naja, sie baut ja auf jahrzehntelange Erfahrung, die viele Forscherinnen und Forscher gesammelt haben. Herr Kuhn, wie haben Sie eigentlich KI trainiert mit diesen Erfahrungen, die Sie gemacht haben in der Forschung bei Merck?
Ja, das ist eigentlich auch sehr wichtig, also welche Daten ich zum Training von KI verwende. Ich glaube, das ist auch mit der wichtigste Punkt, wenn es darum geht, gute Modelle zu generieren, dass man auch gute Daten hat. Ich denke, in der Pharmaforschung haben wir eine gewisse Herausforderung, dass wir ja Dinge simulieren können im Reagenzglas. Also wir können zum Beispiel einen biochemischen Test machen, wo wir das Zielprotein haben und dann eine biochemische Reaktion messen können. Also wird die Aktivität des Enzyms verhindert. Wir können auch auf Zellen testen, also dass wir dann eine ganze Zelle haben, wo wir einen Arzneistoff einbringen und dann schauen, wie sich gewisse Signalwege in der Zelle verändern. Was wir aber am Ende eigentlich vorhersagen wollen, ist ja die Situation am Menschen. Und die Situation am Menschen ist ja noch unglaublich komplexer, als was wir vorhersehen, wenn wir am Anfang reinkommen. Wir haben aber natürlich die meisten Daten, zum Beispiel haben wir für eher einfache Screens, wo wir sagen, das wäre ein biochemischer Screen oder ein zellulärer Screen. Und was wir da machen, dass wir dann unseren Schatz an Verbindungen und auch den Schatz an Messwerten, wo wir unsere Verbindungen in ganz verschiedenen biochemischen, zellulären Assays getestet haben, dass wir das benutzen, um Modelle zu bauen. Und typischerweise...
Kann ich mir das so vorstellen, dass Sie da ein Sammelsurium an Excel-Tabellen haben mit allerhand Daten, legen Sie der KI vor und sagen so, mach mal, und Sie kriegen dann neue Verbindungen raus. Wahrscheinlich nicht ganz, ne? Aber wie genau kann ich es mir vorstellen?
Genau, also so die Daten in Excel zu haben und dann mit den Tabellen zu hantieren, das machen wir nicht so gerne. Wir versuchen immer, unsere Daten zu standardisieren und dann in der Datenbank abzuspeichern. Also, dass ich weiß, zum Beispiel, das wäre jetzt ein biochemischer Test für ein Zielprotein und ich kann dann auch mit einem eindeutigen Identifier die Daten aus der Datenbank rausziehen und dann hätte ich die quasi so metaphorisch gesehen in so einem großen Excel-Tabelle liegen. Also zum Beispiel haben wir dann 200.000 Verbindungen auf einer Proteinkinase getestet und dann würden wir uns die Daten angucken, die Daten aufbereiten, die Daten säubern. Das ist auch immer sehr wichtig. Es gibt vielleicht Messwerte, die außerhalb des Referenzbereichs liegen, die eigentlich dann nicht zuverlässig sind. Da reden wir auch mit den Biologen, Biologinnen, dass wir dann auch uns absprechen, was sind jetzt sinnvolle Daten für diese Fragestellung. Und dann würden wir unser gesamtes Modellierungsarsenal anwenden mit verschiedenen Algorithmen, eher aus Algorithmen aus dem Machine Learning, zum Beispiel so Entscheidungsbäume, aber auch modernere Ansätze im Bereich Deep Learning, um dann ein Modell zu generieren, was dann in der Lage sein soll, die nächsten Verbindungen vorherzusagen. Mhm.
Was wir beobachten können, Forschung mit KI in der Wirkstoffentwicklung, das nimmt rasant zu. Also sieht man allein schon an den Publikationen in den letzten Jahren. Ist der Einsatz von KI jetzt in dem Bereich noch eher ein Experimentierfeld von einigen wenigen Firmen oder ist das schon ziemlich verbreitet? Was ist so Ihre Erfahrung?
Also das haben wir in der Tat mal unsere Mitgliedsfirmen gefragt. Wir haben ja mehr als 40 Mitgliedsfirmen im VfA und es kam eigentlich unisono zurück, ja natürlich nutzen wir KI und das auch nicht erst seit ChatGPT. Das machen wir schon seit Jahren. Das ist fest eingearbeitet in unsere Forschungs- und Entwicklungsprozesse. Also das ist here to stay, ganz klar. Und viele Firmen haben uns eben auch genau das bestätigt, dass, wenn es ihnen gelungen ist, dann eben erstmal ihre KIs zu trainieren, dass sie dann deutlich schneller vorankamen bei einzelnen Arbeitsschritten. Ich meine, es sind ja unglaublich viele Arbeitsschritte, die man braucht, von der Idee bis zum fertigen und zugelassenen Medikament, aber dass sie eben diese jeweiligen Arbeitsschritte damit deutlich beschleunigen konnten.
Also das heißt, es klingt gar nicht mehr so nach etwas Besonderem, sondern es wird tatsächlich in der Breite gedacht, auch von vielen Mitgliedsunternehmen. Wie ist es denn bei Merck, Herr Kuhn? Wie sehen Sie da die Zukunft von KI? Ist das das große Ding, auf das Sie jetzt setzen?
Also Ich denke, das wird immer allgegenwärtiger, wie jetzt auch, sag ich mal, ein Computer, vielleicht in den 90ern, der vielleicht in den 80ern noch ein bisschen außergewöhnlicher war und dann aber an jedem Arbeitsplatz zu finden ist, ist auch KI, wie ihr habt gesagt, here to stay. Sie hatten ja in der Einladung auch die Co-Pilot-Ansätze angesprochen, dass man jetzt in seinem Mail-Programm, wenn man einen Text schreibt, eigentlich immer so einen Co-Pilot dabei hat, der einen unterstützen kann. Und genauso haben wir die KI eingebaut, dass wir Daten analysieren können, Verbindungen designen können, Antikörper designen können, bewerten können. Und das werden wir auch jetzt weiterhin machen. Ich denke, es ist auch wichtig, dass wir auch so ein bisschen auch sehen, dass das auch immer so im Tandem ist mit dem Experiment. Also wenn ich mich jetzt in ein Büro zurückziehen würde, würde jetzt einfach die KI anwerfen und dann komme ich nach 2 Monaten raus und habe den Arzneistoff. Soweit sind wir noch nicht. Ne? Wir haben
das wäre schön wahrscheinlich. Ne?
Genau, das wäre super, ich glaube, wenn wir das gelöst hätten. Aber wir haben so viele Schritte, wo KI wirklich eine Rolle spielt. Ich will vielleicht nochmal einen Aspekt herausgreifen, weil das auch etwas ist, was eigentlich Menschen schlecht alleine machen können, wo die KI aber sehr gut hilft. Und zwar, das ist die Analyse von Bilddaten, was wir machen können. Wir haben eine Technologie etabliert, die sich Cell Painting nennt, also wo wir Zellen anfärben mit Farbstoffen und dann verschiedene Zellorganellen sichtbar machen können. Und man kann da jetzt also so mehrere Zellen einfärben, dann behandelt man die Zelle mit einem Arzneistoff oder mit einem Wirkstoff und guckt sich dann an, was passiert mit der Zelle, wie sieht sie danach aus. Und was jetzt der experimentelle Setup ist, dass man von diesen Zellen Bilder macht, ganz viele Bilder, und man hat jetzt eine KI, die diese Bilder auswerten kann. Die kreiert quasi wie so einen Fingerabdruck von einem Bild einer Zelle und kann dann auch ganz viele gesunde Zellen von kranken Zellen miteinander vergleichen und da zum Beispiel herausfinden, was für ein Wirkprofil bräuchte ich denn eigentlich. Und das ist für einen Menschen eigentlich sehr komplex. Ne? Also ein Mensch kann sich schlecht 50.000 Bilder von Zellen angucken. Aber die KI kann das eigentlich sehr gut. Und die findet dann auch Muster, die ein Mensch so jetzt nicht sehen würde. Und das ist etwas, was wir einsetzen. Und das wird auch uns jetzt immer weiter begleiten.
Also auch ein Beispiel, wo man sieht, okay, die KI hat eine Assistenzfunktion, ist in manchen Dingen, nämlich dem Wiedererkennen von bestimmten Strukturen und Mustern, den Menschen sogar voraus. Wenn wir zum Schluss jetzt nochmal den Blick weiten über die synthetischen Wirkstoffe hinaus, Herr Hoemke, welche innovativen Therapieansätze könnte man dann mit Hilfe von KI in Zukunft vielleicht entwickeln? Haben Sie da schon einen Stand?
Also ich glaube, ein Bereich, in dem KI helfen kann in Zukunft immer mehr, ist genau auch so ein Bereich, der, sage ich mal, für Menschen unübersichtlich ist. Und das ist einfach die Erfahrung, zu jedem Medikament, das man entwickelt, hat man nachher Menschen, bei denen es anspricht und andere, bei denen es nicht anspricht. Das heißt, man hat, obwohl die Menschen eigentlich erstmal völlig vergleichbar erscheinen, meinetwegen gleiches Geschlecht, gleich alt, man hat die gleiche Krankheit bei ihnen diagnostiziert, aber beim einen schlägt das Medikament an, Krankheit wird günstig beeinflusst, beim anderen passiert gerade gar nichts. Woran liegt das? Also es gibt offensichtlich einfach von Mensch zu Mensch Unterschiede, die alle einen Einfluss darauf haben, ob ein Medikament nun wirklich wirksam werden kann oder nicht, die aber furchtbar mühsam rauszupuzzeln sind. Da könnte KI, glaube ich, in der Zukunft noch Großes leisten.
Klingt nach einer spannenden Zukunft. Was KI da noch alles bewirken könnte, das werden wir wahrscheinlich auch weiter in diesem Podcast begleiten, könnte ich mir vorstellen. Wie der Stand erstmal heute ist und wie künstliche Intelligenz bei der Wirkstoffentwicklung hilft, das haben wir diskutiert hier bei Microscope. Vielen Dank an VfA-Forschungssprecher Dr. Rolf Hoemke und an Dr. Daniel Kuhn vom Pharmaunternehmen Merck. Schön, dass Sie beide hier waren.
Sehr gerne.
Mehr zum Thema finden Sie online unter www.vfa.de. Wir bleiben übrigens in der nächsten Episode beim Thema Innovation mit KI. Da spricht meine Kollegin Franziska Walsern mit Rolf Hoemke und einem weiteren Gast darüber, wie sich mittels künstlicher Intelligenz Medikamententests beschleunigen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Eins.
Microscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.